Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Das Buch Das Geheimnis der Entrückung von Arno Fröse ist ein intensives Bibelstudium, das zur Verdeutlichung des prophetischen Wortes konzipiert worden ist. Dieses Buch setzt sich ausführlich mit einem für die Gemeinde noch nie dagewesenen Ereignis auseinander, mit der Entrückung. Gründlich untersucht Arno Fröse die biblischen Befunde, die dieses Thema betreffen, und zeigt auf, warum die Beschäftigung mit der Entrückung für uns heute wichtig ist. Es ist die unausweichliche Lehre von der Wiederkunft Jesu Christi, die uns gebietet, das Geheimnis der Entrückung zu erforschen. Hören Sie heute aus dem Buch Das Geheimnis der Entrückung von Arno Fröse die 29. Folge und damit den ersten Teil des 15. Kapitels. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Kapitel 15a: Der letzte Kampf der Gläubigen. Römer 13, Vers 12 sagt: Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Hebräer 9, Vers 27 sagt: Es ist den Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Diese beiden Verse fassen den letzten Kampf der Gläubigen zusammen. Sie fragen sich vielleicht, warum wir noch kämpfen müssen, da der Herr doch bereits gewonnen hat. Ich glaube, das liegt daran, dass Licht und Finsternis sich gegenseitig ausschließen. Denken Sie daran, das Licht ist immer stärker als die Dunkelheit. Ganz gleich, wie finster die Dunkelheit ist, wenn Licht scheint, weicht die Dunkelheit augenblicklich und alles, was sie zu verbergen suchte, wird aufgedeckt. Nur wenn kein Licht vorhanden ist, kann die Dunkelheit ihre Stärke ausspielen. Da der Herr in Matthäus 5, Vers 14 sagte, ihr seid das Licht der Welt, kann sich die Finsternis nicht völlig ausbreiten. Die Werke der Finsternis werden durch unsere Gegenwart sichtbar gemacht. Wir sollten uns daran erinnern, dass das Licht, das die Finsternis entlarvt, nicht auf unser Fleisch und Blut zurückzuführen ist. Lassen Sie sich nicht von wohlmeinenden Christen irreführen, die die Finsternis in unserem Land aufdecken und unsere Gesellschaft von ihr befreien wollen. Das wird nie passieren. Die Bibel verheißt so etwas nicht und im Grunde sind derartige Versuche das Werk des großen Feindes. Manche von Ihnen wird eine solche Aussage schockieren. Aber aufgrund der biblischen Lehre bin ich überzeugt, dass sie wahr ist. Der Herr Jesus hat uns gesagt, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist. Andernfalls hätten seine Jünger gekämpft. Der Herr Jesus selbst wurde unter einer fremden Besatzungsmacht geboren und lebte sein ganzes Leben unter diesen Umständen. Aber er erhob nicht einen Finger gegen die politische und militärische Autorität Roms. Er unterstützte sogar die Abgabe von Steuern an die ausländische Regierung, als er sagte, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Wenn wir das Leben von Paulus und der anderen Apostel betrachten, sehen wir, dass sie in keiner Weise politisch aktiv waren. Vielmehr waren sie ganz von dem Wunsch erfüllt, das Evangelium zu predigen und Jesus sogar bis in den Tod zu folgen. Sie mögen edle Motive haben, die Missstände in unserer Gesellschaft zu bekämpfen. Aber wenn Sie das tun, dann denken Sie daran, dass die Bibel Ihnen keinen Erfolg verheißt. Wie also sollen wir gegen die Mächte der Finsternis kämpfen? Indem wir einfach Christen sind und wie solche handeln und die Frucht des Geistes in unserem Leben zeigen. Dieses Licht ist viel stärker als jede politische Macht in der Welt. Der Kampf gegen Abtreibung, Homosexualität, Atheismus und Drogenmissbrauch wird keine Frucht zu seiner Ehre hervorbringen, sondern uns nur in die Angelegenheiten der Welt verwickeln. So vergeuden wir unsere Kraft für die Dinge der Welt. Das Licht muss erst von der Welt weggenommen werden, bevor sich das Werk der Finsternis, einschließlich der Täuschung der Welt, ganz ausbreiten kann. Solange dies noch nicht geschehen ist, sind wir, obwohl noch in unserem Fleisch und Blut, Lichtträger. Dass der Apostel uns auffordert, die Werke der Finsternis abzulegen, macht deutlich, dass Christen aufgrund ihrer alten Natur gefährdet sind, sich an diesen Werken zu beteiligen. Es zeigt auch, dass wir in unserem Fleisch nicht automatisch von der Finsternis getrennt sind, auch wenn uns der Geist Gottes wiedergeboren hat. Paulus sprach auch davon, dass uns die Sünde leicht verführt. Mit anderen Worten, Christen können dieselben Sünden begehen wie die Kinder der Welt. Wir sind erlöst von der Macht und Schuld der Sünde, aber nicht von ihrer Gegenwart. Folglich besteht unser letzter Kampf darin, der Versuchung und Sünde permanent zu widerstehen. Wie standhaft wir im Glauben sind, bestimmt unseren Lohn, der denen zuteil wird, die treu an ihrem Herrn festgehalten haben. In 2. Johannes 1, Vers 8 werden wir deutlich daran erinnert: Seht euch vor, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Wir können dieses Kapitel in 5 Punkte einteilen. Erstens, als Licht zu Finsternis wurde. Zweitens, der Kampf zwischen Licht und Finsternis. Drittens, der Kampf zwischen Geist, Seele und Körper. Viertens, der Kampf gegen Täuschung. Fünftens, der Kampf des Schweigens. Erstens, als Licht zu Finsternis wurde. Jesaja lässt uns in die Vergangenheit blicken. In Kapitel 14, die Verse 12 bis 14, zeigt er uns die Geschichte der Finsternis. Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen? Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Diese Verse beschreiben die Geburt der Finsternis. Luzifer, der Sohn der Morgenröte, war einst eine herausragende Persönlichkeit in der Gegenwart Gottes. Von den englischen Bibeln übersetzt nur die King James Bibel das Wort Glanzstern mit Luzifer, um eine Verwechslung mit dem einzig wahren leuchtenden Morgenstern zu vermeiden. In den gängigen deutschen Bibelübersetzungen findet sich das Wort höchstens als Anmerkung in der Fußnote. Siehe Schlachter 2000. So übersetzt die Luther-Übersetzung von 1912: Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Das ist ein anschauliches Bild für die Geburt der Sünde. Natürlich kann unser begrenzter menschlicher Intellekt diese schreckliche Katastrophe nicht vollständig erfassen. Dieser Sohn der Morgenröte, der voller Licht und von unglaublicher Schönheit und Herrlichkeit war, hatte in seinem Herzen den Wunsch, dem Allerhöchsten gleich zu sein. Seine Selbsterhöhung und sein Stolz drücken sich in dem fünffachen »Ich will« aus, das Jesaja in dieser Stelle zitiert. In seinem Herzen war die Täuschung geboren, die ihn zu Fall brachte. So wurde aus Licht Finsternis. Der Fall der Engel. Die Sünde beschränkte sich nicht auf den Sohn der Morgenröte. Die Bibel berichtet, dass sich ein Drittel der Engel vom Teufel täuschen ließ. Judas sagte über diese Engel in Judas 1, Vers 6, dass er, Gott, die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verließen, für das Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt hat. Offenbarung 12, Vers 4 bestätigt, dass ein Drittel der Engel auf die Erde geworfen wurden. Sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich und warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte, um ihr Kind zu verschlingen, wenn sie geboren hätte. Die gefallenen Engel wurden die Helfer des Teufels. Luzifer, der Anführer dieser rebellischen Schar, wird in Offenbarung 12, Vers 9 mit den folgenden Bezeichnungen beschrieben. Erstens, der große Drache. Zweitens die alte Schlange, drittens der Teufel und viertens der Satan. Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Dämonische Besessenheit. Matthäus 8, die Verse 28 und 29 berichtet von einer ganzen Legion von Dämonen, die in zwei Männer gedrungen waren. Und als er ans jenseitige Ufer in das Gebiet der Gergesener kam, liefen ihm zwei Besessene entgegen, die kamen aus den Gräbern heraus und waren sehr gefährlich, so dass niemand auf jener Straße wandern konnte. Und siehe, sie schrien und sprachen: Was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Sohn Gottes? Bist du hierher gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? Bei Lukas fragte ein dämonisch besessener Mann: Was habe ich mit dir zu tun, Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten? Die Dämonen wussten anscheinend, dass Jesus gekommen war, um sie in den Abgrund zu werfen. Aber ihnen war auch klar, dass es nicht vor der Zeit geschehen würde. Als Jesus den Dämon fragte: Wie heißt du? Erwiderte er: Legion, denn viele Dämonen waren in ihn gefahren. Das Wort Legion bezeichnete in der römischen Armee eine Streitmacht von 3.000 bis 6.000 Mann. Dieser eine Mann war also von 3.000 bis 6.000 Dämonen besessen. Können Sie sich vorstellen, wie viele Dämonen gegenwärtig in den Kindern der Finsternis aktiv sind? Gut zu wissen, dass der Herr die Mächte der Finsternis für alle Ewigkeit besiegt hat. Der Fall der Tiere. Der Fall des Sohnes der Morgenröte führte auch zum Fall der Schlange, einem Tier. Auf den ersten Seiten unserer Bibel lesen wir, wie der Fürst der Finsternis wirkt. Er hatte bereits ein Drittel der Engelscharen getäuscht. Und jetzt kam die neu erschaffene Tierwelt an die Reihe. So lesen wir in 1. Mose 3, Vers 1: Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Wir glauben vielleicht, dass diese Schlange der Teufel selbst war, was Offenbarung 12, Vers 9 zu bestätigen scheint, wo er als die alte Schlange bezeichnet wird. In diesem Kapitel erhalten wir weitere Informationen, die deutlich machen, dass vom Teufel die Rede ist. Er wird mit 4 Titeln bedacht: der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und der Satan. Die Schlange aus 1. Mose 3 kann jedoch nicht der Teufel sein, da sie beschrieben wird als eines der Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Diese Schlange gehört zu Gottes geschaffener Tierwelt und steht nicht in direkter Verbindung zum gefallenen Sohn der Morgenröte. Nichts in der Schrift deutet an, dass der Teufel im Garten Eden in Form einer Schlange auftrat, da Gott in 1. Mose 1, Vers 31 seine Schöpfung sehr gut nannte. Die Schlange in 1. Mose wurde zum Partner der alten Schlange, genannt der Teufel. Daher muss ich annehmen, dass diese Schlange eines der vielen Tiere war, die Gott geschaffen hatte. Beachten Sie, dass die Schlange listiger war. Der Auslegung dieser Verse zufolge muss die Schlange vom Teufel getäuscht worden sein. Nachdem Adam gesündigt hatte, verkündete der Herr das Gericht über die Schlange. So lesen wir in 1. Mose 3, Vers 14: Da sprach Gott der Herr zur Schlange: Weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. Dieser Vers macht unmissverständlich klar, dass die Schlange nicht der Teufel war, da sie verurteilt wurde, auf ihrem Bauch zu kriechen und ihr Leben lang Staub zu fressen. Das lässt vermuten, dass die Schlange vor dem Gericht des Herrn Beine besaß. Gott sagte: Du sollst verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Die Schlange gehörte somit zum Tierreich Gottes und war nicht der Teufel selbst. Der Fluch ist noch nicht vollständig erfüllt. Ich möchte darauf hinweisen, dass der zweite Teil des Fluchs, Staub sollst du fressen, noch nicht erfüllt ist. In unserem Teil der Welt haben wir eine ganze Reihe von Schlangen, einschließlich Klapperschlangen, Wassermokassinschlangen und nordamerikanische Kupferkopfschlangen. Sie fressen alle möglichen Arten von Tieren wie Hasen, Mäuse, Ratten und sogar Fische und Frösche, aber keinen Staub. Wenn aber Jesus zurückkommt und sein tausendjähriges Friedensreich auf der Erde aufrichtet, wird die Tierwelt von der Knechtschaft erlöst werden. So lesen wir in Jesaja 65, Vers 25: Wolf und Lamm werden einträchtig weiden, und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, und die Schlange wird sich von Staub nähren. Sie werden nicht Schaden noch Verderben anrichten auf meinem ganzen heiligen Berg, spricht der Herr. Interessanterweise wird die Schlange zu dieser Zeit Staub fressen. Der Fall des Menschen. Die Täuschung ging weiter, als die Schlange Eva eine einfache, aber hinterlistige Frage stellte: Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Man spürt geradezu, dass dies eine Fangfrage ist. Offensichtlich kannte die Schlange das Gebot, das Gott gegeben hatte, und fing daher mit einer Frage an, von der sie wusste, dass sie eine religiöse Diskussion auslösen würde. Eva korrigierte sie sofort und sagte in den Versen 2 bis 3, »Von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt.« Die ökumenische Diskussion war nun in vollem Gange. Im letzten Vers ist schon zu erkennen, dass die Frau langsam in die Falle der Versuchung ging und dem Gebot Gottes etwas hinzufügte. Und rührt sie auch nicht an. Inspiriert vom Teufel erkannte die Schlange ihre Chance, Eva jetzt richtig zu täuschen. Die erste Lüge. Wie antwortete der Teufel? An dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Vers 5. Der Teufel bot Eva eine gehobene Stellung an, wie Gott sein. Genau das hatte er ursprünglich für sich selbst geplant. Er wollte wie der Allerhöchste sein. Als Mitarbeiter des Teufels hüllte die Schlange die Wahrheit in Lügen, als sie sagte in den Versen 4 und 5, »Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet, und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist.« Der erste Teil ihrer Aussage war offensichtlich eine Lüge. Keineswegs werdet ihr sterben. Der zweite Teil ist jedoch wahr, wie Vers 22 bestätigt. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, indem er erkennt, was gut und böse ist. Die Schlange erklärte nicht, was sie mit keineswegs werdet ihr sterben meinte. Vielmehr beschrieb sie die Vorteile, ohne zu erwähnen, dass die Folge der Tod sein würde. Es überrascht nicht, dass das Evangelium des Teufels, das sich mit dem Evangelium des Heils tarnt, in diesen letzten Tagen verstärkt verkündet wird. Sünder werden nicht mehr Sünder genannt. Wir werden aufgefordert, uns selbst zu lieben und unser Selbstwertgefühl zu stärken. Andernfalls können wir nicht ausleben, wer wir in Christus wirklich sind. Dieses falsche Evangelium ist zerstörerisch und hat mittlerweile auch seinen Weg in viele bibeltreue Gemeinden gefunden. Der gefallene, gesalbte Cherub. Auch Hesekiel gibt uns in Kapitel 28, die Verse 11 bis 15, einen Blick auf den Fall des gesalbten Cherubs. Wir lesen dort, weiter erging das Wort des Herrn an mich folgendermaßen. Menschensohn, stimme ein Klagelied an über den König von Tyrus und sprich zu ihm, so spricht Gott der Herr, o du Siegel der Vollendung, voller Weisheit und vollkommener Schönheit. In Eden im Garten Gottes warst du, mit allerlei Edelsteinen warst du bedeckt, mit Sardis, Tobas, Diamant, Chrysolith, Onyx, Jaspis, Saphir, Karfunkel, Smaragd und mit Gold. Deine kunstvoll hergestellten Tamburine und Flöten waren bei dir. Am Tag deiner Erschaffung wurden sie bereitet. Du warst ein gesalbter, schützender Cherub. Ja, ich hatte dich dazu eingesetzt. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes und du wandeltest mitten unter den feurigen Steinen. Du warst vollkommen in deinen Wegen vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde. Obwohl diese Prophezeiung direkt an den König von Tyrus gerichtet ist, spricht sie auch vom Fall des Sohnes der Morgenröte. Woher wissen wir das? Weil der König von Tyrus nie von vollkommener Schönheit war. Ebenso wenig wie er in Eden im Garten Gottes war. Er war kein gesalbter schützender Cherub und seine Füße standen auch nicht auf dem heiligen Berg Gottes. Und gewiss war der König nicht vollkommen in seinen Wegen. All das spricht vom Fall Luzifers, als Licht zu Finsternis wurde. Durch den bösen König von Tyrus sah der Prophet den Urheber der Sünde und beschrieb den Fall des gesalbten Cherubs, desjenigen, der sich in seinem Stolz gegen den lebendigen Gott erhob. So lesen wir in Hesekiel 28, Vers 17, »Dein Herz hat sich überhoben wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit um deines Glanzes willen verderbt. So habe ich dich auf die Erde geworfen und dich vor den Königen zum Schauspiel gemacht.« Zweitens, der Kampf zwischen Licht und Finsternis. Wie wir bereits erwähnt haben, ist Licht stärker als Finsternis. Als Kind Gottes haben sie das Licht der Welt empfangen, den Herrn Jesus Christus. Die Mächte der Finsternis können ihnen nichts anhaben, wenn sie im Licht bleiben. Dann können sie, wie der Herr in Johannes 14, Vers 30 sagen, es kommt der Fürst dieser Welt und in mir hat er nichts. Folgende Illustration macht deutlich, dass Licht stärker ist als Dunkelheit. Gehen Sie einmal in den Keller Ihres Hauses oder an einen anderen dunklen Ort in der Nacht, wo kein Licht scheint. Dort können Sie buchstäblich die Hand vor Augen nicht erkennen. Alles ist pechschwarz und Sie wissen nicht, was in der Dunkelheit auf Sie wartet. Wenn Sie sich nicht vorsichtig bewegen, können Sie sich leicht verletzen, über etwas fallen oder sich an einem gefährlichen Gegenstand stoßen. Im Grunde lähmt sie die Dunkelheit. Jede Bewegung kann gefährlich, ja sogar tödlich sein. Doch in dem Augenblick, in dem Sie Ihre Taschenlampe anmachen, ist die Dunkelheit besiegt und Sie können alle Gegenstände erkennen, welche Sie im Dunkeln hätten verletzen können. Das vorgetäuschte Licht. Dasselbe kann von den Unerretteten gesagt werden. Sie bleiben im Dunkeln und wissen nicht, wo sie hingehen. Sie leben von Tag zu Tag und nähern sich der ewigen Finsternis, wo Errettung nicht mehr möglich ist. Jeder, der über etwas gesunden Menschenverstand verfügt, weiß, dass man nicht an einem dunklen Ort herumspaziert, wo man nichts sehen kann. Wir fragen uns vielleicht, warum Menschen das tun. Die Antwort ist einfach, aber traurig. Sie folgen einem vorgetäuschten Licht. 2. Korinther 11, Vers 14 warnt uns, und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Wie kann ein Mensch das Licht sehen? In seinem Gespräch mit dem Pharisäer Nikodemus beantwortete Jesus diese Frage. So lesen wir in Johannes 3, Vers 3, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wenn jemand vom Geist Gottes wiedergeboren wird, erkennt er nicht nur seine Umgebung, sondern auch die Ewigkeit, das Reich Gottes. Im Glauben sieht er all die wunderbaren Dinge, die vor den Augen der Kinder der Welt verborgen sind. Der Gläubige streift nicht ziellos in der Welt umher, sondern besitzt das Licht und geht der Ewigkeit entschlossen entgegen. Man kann das mit einem Schiff auf hoher See vergleichen, das nach dem Signalfeuer des Leuchtturms Ausschau hält. Stellen Sie sich den Herrn, das Licht der Welt, vor, wie er allen, die in der Dunkelheit der Sünde verloren sind, ein Zeichen gibt, zu ihm zu kommen. Der Leuchtturmwärter freut sich, wenn er am fernen Horizont das Licht eines Schiffes aufflackern sieht, das von den Wellen hin und her geworfen wird. Ist dieser Kontakt erst einmal hergestellt, kann er das Schiff sicher zurück in den Hafen führen. Der Kapitän des Schiffes versteht die Zeichen, die vom Leuchtturm kommen. Er folgt den Anweisungen und erreicht sicher den Hafen. Wir können unser Leben mit diesem Bild vergleichen. Wir befinden uns auf dem Meer der Finsternis, ohne Hoffnung und ewig verloren. Plötzlich sehen wir in der Ferne das Licht unseres himmlischen Leuchtturms. Wenn wir dann nach Hilfe rufen, gibt Jesus uns sein Licht. Von nun an können wir direkt mit ihm kommunizieren, da unser Licht nun auf unseren himmlischen Leuchtturm, den Herrn Jesus, gerichtet ist. Wenn Sie den Herrn Jesus noch nicht angenommen haben, dann zögern Sie nicht länger. Es könnte Ihre letzte Chance sein, ewig errettet zu werden. Die Alternative ist ewige Finsternis, Trennung von Gott, ewiges Verlorensein. Die wunderbare Wahrheit ist, Christen gehen der Ewigkeit mit der absoluten Gewissheit entgegen, dass ihr Weg bereitet ist, der Preis bezahlt wurde und Gott ihnen zusichert, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Buch Das Geheimnis der Entrückung von Arno Fröse hörten Sie soeben die 29. Folge und damit den ersten Teil des 15. Kapitels. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole, Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.